Hallo und herzlich willkommen zu Showrausstieg, meinem Podcast. Mein Name ist Philipp, ich bin 32 Jahre alt und heroinabhängig. Also das hier wird definitiv die letzte Folge, in der ich euch von einer Gerichtsverhandlung erzähle, die mich betrifft. Denn ich habe bis auf all das, was ihr bisher gehört habt und das, was ihr in dieser Folge zu hören bekommt, echt nicht mehr vor Gericht angeklagt zu sein. Irgendwann ist man sozusagen müde. Es reicht einfach. Ey, ehrlich, man muss auch mal erwachsen werden. Ich habe in meiner Jugend genug Scheiße gebaut. Echt, mehr als genug. Und meine Jugend hat quasi vor kurzem erst geendet. Mein letzter Eintrag bei der Polizei ist von 2019. Und das war die Durchsuchung in meinem Laden. Wegen CBD, ihr wisst schon, angeblich BTMG, naja und so weiter. Das letzte Mal vor Gericht war ich 2015. Wegen gefährlicher Körperverletzung in Ingolstadt. Ich hatte damals noch bei Audi gearbeitet. Und hatte mein Kumpel da auch mit reingebracht. Ich bin mit ihm feiern gegangen. Naja, was soll ich sagen, wenn Ossis auf Bayern treffen, hm? Es wurde fallen gelassen. Schade, dass es kein Freispruch war. Das wäre mir echt lieber gewesen. So hätte ich keinerlei Kosten tragen müssen. Aber naja, mein Glück vor Gericht hält sich seit jeher an Grenzen. Wie ihr ja mittlerweile ganz gut wisst. Aber ey, will mich mal nicht beschweren. Ist immerhin noch besser als die volle Breitseite, wie damals mit Muck. Und wenn wir schon mal bei dem Typen sind, kommen wir mal direkt zum Ergebnis des Gerichtsverfahrens. Von wegen räuberischer Erpressung und so, ne? Ich will's mal kurz und knapp halten. Es waren wieder 2 Jahre Bewährung. Und eine miese Geldstrafe. Plus Sozialstunden. Und das war nicht meine einzige Verhandlung zu dieser Zeit. Noch dazu später mehr. Die Straftaten, von denen ich in dieser Folge erzählen werde, sind bereits verjährt. Davon mal ab, wurde ich bereits angeklagt und bestraft. Und genau deswegen kann ich da jetzt so offen drüber reden. Ja, denn mal los. Seit ich 15 war, hatte ich mehr oder minder vertickt. Also, was immer da war, war Gras. Oder Shit. Das ging damals noch richtig. Jetzt will jeder Haze haben. Ich kann es nicht mehr hören. Die meisten Dummschwätzer da draußen hatten noch nie richtiges Haze in ihrem Leben. Überhaupt. Es geht nur noch darum, dass das Zeug scheppert. Kaum wen interessiert noch Geschmack oder Qualität in der wirklichen Form, also Reinheit, sag ich mal. Ich kenne einige Leute, die einen richtigen Plan davon haben. Die Jungs sind richtige Feinschmecker. Da geht's nicht nur um Geschmack, da geht's um Nuancen. Es gibt auch viele, die ausschließlich dämmen. Das ist dann Wachs, also Wax. Eine wachsartige Masse, die THC-haltig ist. Und das nicht so knapp. 90% sind keine Seltenheit. Aber auch hier geht's um Geschmack. Es geht um Terpene. Es geht um Terps, man. Wie gesagt, ich habe lange Drogen verkauft und das lief teilweise echt gut. Irgendwann hatte ich mit einem Typen vom Dorf zu tun. Er war zu der Zeit in der Region gut am Verkaufen. Das lag ein bisschen an den Gegebenheiten. Dorf halt. Man hatte dort nicht die Auswahl an Dealern. Und genau das machte er sich zunutze. Und er baute sich richtig was auf da. Alle kauften bei ihm. Also war es nur eine Frage der Zeit, bis ich Kontakt zu ihm aufnahm. Erst scheute er sich, mich kennenzulernen. Er war vorsichtig. Oder zumindest das, was er für vorsichtig hielt. Er ließ nicht jeden rein. Das war seine Art von vorsichtig. Aber dafür ließ er sie draußen stehen, vor dem Hoftor. An der Straße. Teilweise bis zu 5 Leute. Und das ist meiner Auffassung nach viel auffälliger, als wenn man die Leute mal kurz auf dem Hof gelassen hätte, hinter dem Hoftor. Statt, naja, sie vorne an der Straße warten zu lassen, während er drinnen das Zeug verpackt. Anfangs kaufte ich nur eine kleine Menge, um zu schauen, wie die Qualität ist, wie regelmäßig das Ganze überhaupt klappt. Wie gesagt, Dorf, da konnte es mal zu Lieferengpässen kommen. Ich habe getestet, wie zuverlässig das Ganze mit dem ist. Als ich mich dafür entschied, von ihm zu beziehen, kaufte ich fürs Erste ein bisschen Gras, Speed, Jay und Pappen. Die Qualität war mittelmäßig, aber ich hatte 2 Arten von Kunden. Das waren zum einen meine Leute. Ja, mit denen ich halt zu tun hatte, ne? Richtige Kiffer. Naja, und die Kids vom Gymnasium. Bis auf einige Ausnahmen habe ich die immer abgezogen. Es war nicht mal so, dass ich irgendwie wirklich was gegen sie hatte. Aber einige von denen haben sich halt so bescheuert verhalten, in meinen Augen hatten sie es nicht anders verdient. Also Gutes für meine Leute und Schlechtes für die Arroganten. Sie waren mir gegenüber so überheblich und man merkt ihnen manchmal einfach an, dass sie sich für was Besseres hielten. Doch als sie dann anfingen bei mir zu kaufen, also als sie dann auf mich angewiesen waren, fingen sie an, arschfreundlich zu sein. Und genau dieses Verhalten ließ mich eben so eine Abneigung gegen sie fühlen. Deswegen habe ich die abgezogen. Ich verkaufte ihnen meist die Reste aus dem großen Beck, in dem ich das Gras lagerte. Paar Mal war ich dabei, wenn sie rauchten. Die verhielten sich wie Kinder, die Tee rauchten. Und taten dann so, als hätten sie gerade sonst was genommen. Die haben die Wirkung total überspitzt. Sie behaupteten, dass sie übel breit wären und das kaum, dass sie an ihren schlecht gebauten Tüten gezogen hatten. Es war dann tatsächlich so, dass sich dann irgendwer anders um die Leute vom Gym gekümmert hat. Einer, der dort ebenfalls beschult wurde. Und das war tatsächlich okay für mich. Die brachten zwar gut Geld, da sie für eine Scheißquali dann den 3- bis 4-fachen Preis gezahlt haben, und das ohne zu meckern, aber naja, sie hatten auch keine andere Quelle. Letztendlich waren sie aber auch mega anstrengend. Grundsätzlich hatten sie irgendwie immer das Bedürfnis, einem zu erzählen, was sie doch so krasses erlebt hatten auf Gras. Ein paar blieben dann noch, aber diese wollten immer weniger Gras. Dafür fingen sie mit LSD und Pilzen an, komplett zu übertreiben. Die hatten aber wirklich geile Storys zu erzählen von ihren Trips. Das waren so zwei Typen. Die hatten sich immer psychedelische Drogen geholt. Naja, und dann im Rausch einen Gummihandschuh angezogen. Also so Küchenhandschuh, meine ich. Und dann haben sie im Trip mit einem Stift Sachen darauf geschrieben, die ihnen gerade durch den Kopf gingen. Die nannten das Ding den Handschuh der Weisheit. Genial und mega unterhaltsam. Irgendwann habe ich mich nur noch auf die Leute konzentriert, die mehr als bloß ein paar G haben. Das war für mich einfach sicherer, als wenn es ständig klingelt und Leute durch den ganzen Hausflur die Treppen hoch bis ins zweite OG laufen. Und vor allem, weil sie dabei meist einen Scheiß an Rücksicht auf die anderen Bewohner des Hauses gaben. Sie waren sehr laut und sie unterhielten sich natürlich jedes Mal diese paar Meter die Treppe hoch, statt einfach kurz die Klappe zu halten. Davon mal ab, trampelten sie. Okay, das klingt jetzt, als wäre ich sehr penibel, aber ihr dürft nicht vergessen, dass ich Drogen verkaufte. Das ist nun mal illegal. Die, die unauffällig sind, sich ruhig verhalten und nicht rumprotzen, bestehen in diesem Milieu, im Gegensatz zu denen, die laut sind. Was bringt dir denn deine fette Karre, wenn jeder deiner Nachbarn weiß, was du machst? Wenn du offiziell nicht das Einkommen hast für so ein Auto, dann kannst du damit nicht rumfahren. Und ich meine diese typischen Karren, ihr wisst schon, AMG, M-Paket, S, RS, solche Autos halt. Dann nützt dir auch nichts, deine 9-mal kluge Aussage, könnte ja auch von meinen Eltern sein. Junge, für wie schlau haltet ihr euch? Für wie dumm haltet ihr die Polizei? Mann, die wissen meist, was da vor sich geht. Vor allem in solchen Kackkleinstädten, wie ich damals lebte. Die Polizei ermittelt oft wegen genau solchen Auffälligkeiten. Aber kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema. Der Typ vom Dorf. Es lief lange so weiter mit uns. Irgendwann wurde er gefickt. Und das war ja nur eine Frage der Zeit bei seinem Verhalten. Glücklicherweise wurde ich da nicht mit reingezogen. Das war alles eine Weile vor meiner Urhaft, von der ich euch in der letzten Folge erzählt habe. Er bekam, glaube ich, 2 Jahre oder so. Ich weiß aber, dass er nur einen Teil der Strafe absitzen musste und wieder früher rauskam. Ehrlich, da hätten wir alle schon stutzig werden sollen. Aber wir waren blind vor Freude, dass er wieder draußen ist. Er verhielt sich eine Weile ruhig, doch er musste schnell feststellen, dass ihm das Verticken richtig fehlt. Ihm fehlte das Geld, beziehungsweise die Leute und die sich damit ergebenden Gelegenheiten. Folgendes Beispiel. Ein Typ holt bei ihm auf Kommen, weil er kein Geld hat. Dann verkackt er es, weil er das Zeug lieber selber nimmt, statt es zu verticken. Dann ist dieser Typ in der Bringpflicht. Er bietet ihm also was dafür an. Zum Beispiel Testo-Ampullen. Ihr wisst schon, Anabolika. Er nimmt es an, verkauft es und macht damit mehr Kohle, als er eigentlich von diesem Typen bekommen hätte. Und genau das fehlt ihm. Also fing er wieder an zu verticken. Nur dieses Mal bezog er das Zeug von mir. Ich hatte in der Zeit, in der er in Haft saß, was aufgebaut. Eine neue Quelle, ein richtiges Verkäufernetz. Ich hatte Leute, die für mich verkauften. Und das nicht zu knapp. Er wollte das ebenfalls. Er wollte, dass alles wieder wie früher ist. Die Idee war, dass er sich das dadurch wieder aufbauen könnte. Also er sollte Eigenkapital aufbauen und dann sollte er dorthin zurück, wo er einst war. Er machte sogar einen Führerschein und lebte sein Leben. Das war früher nicht so. Da saß er halt nur in seiner Bude und verkaufte an Kunden. Er hat eigentlich nur auf Kunden gewartet und dann an sie verkauft. Er hat sich sogar mit Frauen angefangen zu treffen. Und das war echt außergewöhnlich für ihn, denn er war sehr schüchtern. Davon mal ab, war er verdammt unattraktiv als Mensch. Lange, ungepflegte, fast immer fettige Haare und so eine richtig dicke Hornbrille. Und ich meine, El Brin gibt's auch einen Chick. Davon mal ab, war er klein, nicht gerade gut gebaut. Er hatte so ziemlich alles, was ein Mann nicht haben sollte, um Frauen zu beeindrucken. Trotzdem hat er es irgendwie geschafft. Das Ganze ging fast ein Jahr gut. Dann wurde er verhaftet. Er brachte Ware zu einem Typen, der anscheinend beschattet wurde. Und dadurch wurde er, naja, wieder interessant für die Beamten. Sie fackelten nicht lang und nahmen ihn in Verbindung mit dem beschatteten Typen fest. Er war kein Jahr draußen und dieser Umstand sorgte für Probleme. Denn er wusste noch genau, wie es ist, im Knast zu sitzen. Und er wollte da auf keinen Fall mehr rein. Er kam in Untersuchungshaft. Aus dieser schrieb er mir irgendwann einen Brief. Der Inhalt war, naja, sinngemäß, ich solle Urlaub machen. Also, er versuchte versteckt zu sagen, ich solle aufhören zu verticken. Dies aber so auffällig, dass mir sofort klar war, der Typ hat mich angeschissen. Und die Behörden haben sich mit dem Brief so wenig Mühe gegeben, dass es fast schon peinlich war, dass diese Birnen sich Ermittler schimpfen dürfen. Der Brief hatte nicht mal einen Poststempel. Also, sie ließen ihn diesen Brief schreiben. Und den haben sie dann persönlich bei mir eingeworfen, damit sie dies dann als Beweismaterial sichern können. Ich verbrannte den Brief. Nach dem Verbrennen räumte ich die ganze Bude leer und das war nicht gerade wenig. Danach traf ich einen Bekannten. Ich fuhr mit ihm in die Stadt. Naja, wir gingen in ein Schnellrestaurant. Als wir davor warteten, sah ich knapp 100 Meter entfernt Muck auf sein Auto zugehen. Aus der letzten Folge wisst ihr, was dann kam. Was ihr allerdings noch nicht wusstet, dass während meiner Verhaftung, also wirklich parallel dazu, eine Hausdurchsuchung stattfand. Ich weiß noch, wie die Kripo-Beamten, die mich verhafteten, mit ihren Kollegen telefonierten, die bei uns zu Hause die Bude auseinandernahmen. Meine damalige Freundin erzählte mir im Nachhinein, dass die alles wild durcheinander warfen und sie dann mit der Unordnung alleine ließen. Zur Erinnerung, sie war schwanger. Was für Penner, ey. Die Polizisten fragten mich dann, wo der Brief sei. Was meinen Sie? Er erklärte mir dann, dass sie gerade meine Bude durchsuchten. Ich stellte mich doof. In Gedanken war mir natürlich klar, was da ablief. Er hatte mich wirklich angeschossen. Dieser kleine Pisser. Ich habe ihm nach seiner Haft wieder auf die Beine geholfen. Durch mich verdiente er das Geld für seinen Scheißführerschein, seine Scheißkarre, seine Scheißtattoos und seine Scheißweiber. Und er scheißt mich tatsächlich an? Er wollte einfach nicht mehr in den Knast. Dadurch, dass er schon mal für den gleichen Mist saß, war ihm wohl klar, dass er dieses Mal eine wesentlich härtere Strafe zu erwarten hatte. Das wussten natürlich auch die Beamten. Und das machten die sich zu nutzen. Sie besappelten ihn und haben ihn richtig weich gekocht. Vielleicht hat er auch von sich aus direkt angeschissen. Ich weiß es eigentlich nicht. Und das ist eigentlich auch total egal. Mann ey, ich verstehe sowas nicht. Wenn man sich in solchen Kreisen bewegt, dann weiß man doch ganz genau, was man da macht. Man sollte immer, immer damit rechnen, dass was schiefgehen kann. Natürlich sollte man sich dessen Konsequenzen immer bewusst sein. Und wenn man mit diesen nicht leben kann, einfach nicht in diesem Milieu aufhalten. Dann ist das halt nichts für dich. Das ist doch nicht schlimm. Aber dann erspare dir und jedem anderen da draußen die Zeitverschwendung. Denn wenn etwas schief geht, bist nicht nur du gefickt, sondern auch jeder andere, den du anscheißt. Das Ganze nur, weil du deinen Kopf aus der Schlinge ziehen willst und nicht für die Scheiße gerade stehen kannst, die du gebaut hast? Denk einfach mal drüber nach. Ich hatte das Glück, dass der Verstoß gegen das BTMG vor dem Jugendgericht entschieden wurde und die räuberische Erpressung vor dem normalen Gericht. Dadurch war es möglich, dass ich für beides Bewährung kam. 2 Jahre jeweils. Und das lief nicht parallel, sondern nacheinander. So, kleine Mathestunde. 2 Jahre damals wegen Muck, Brandstiftung. Dann 2 Jahre wegen Muck, räuberische Erpressung. Und dann 2 Jahre wegen dem scheiß Dorfdealer. Alles in allem 6 Jahre Bewährung. Am Stück. Ich hatte das Glück, dass die Hausdurchsuchung nichts brachte. Denn was gefunden wurde, war eine kaputte Waage. Ein Beutel mit Speedresten, die einfach mal auf 8 Gramm geschätzt wurden. Da man sich nicht die Arbeit machen wollte, alles daran abzukratzen, ja, sie haben es tatsächlich geschätzt. Unglaublich, ey. Die Strafe von 2 Jahren Bewährung kam nur durch die Aussage vom Dorfdealer zustande. Er war glaubwürdig genug für die, um mir dafür eine Strafe zu verpassen. Typisch für unsere Gerichte. Dass die schlampig arbeiten, kann man ja an meinem Leben echt gut sehen. Ich weiß noch, wie er im Gericht dem Richter gegenüber saß bei seiner Aussage. Und er hat sich nicht gewagt, auch nur eine Sekunde zu mir rüberzuschauen. Er wusste ganz genau, wie mies das ist, was er gerade abzog. Vor allem, weil er meine gerichtliche Vorgeschichte kannte. Aber hey, ich kannte das Risiko und ich nahm die mögliche Konsequenz in Kauf. Ehrlich gesagt, hatte ich mich sogar darauf eingestellt, in Haft zu müssen. Mein Anwalt hatte mir damals gesagt, ich kann davon ausgehen, dass ich mindestens 2 Jahre in Haft muss, wenn ich nicht aussage. Aber das kam für mich nicht in Frage. Ich hätte meine Leute verpfeifen müssen. Er sprach von Paragraph 31. Ich verneinte. Der Dorfdealer nahm Paragraph 31 in Anspruch und sagte gegen alle aus. Selbst die, die nicht da drin verwickelt waren. Er packte wirklich alles aus, was er wusste. Auch die Straftaten, die nichts mit BTMG zu tun hatten. Er hatte teilweise seine Dorfkumpels angeschissen, die schwarz mit Moped fuhren. Der hat Leuten eine Strafe eingebracht, die ihm nie was getan haben. Unfassbar. Zusätzlich hat er seinen Vater in die Scheiße geritten, denn der hat Kippen verkauft und dadurch, dass die Bude durchsucht wurde, wieder und wieder und wieder, haben sie die Kippen natürlich auch gefunden. Der Typ ist dann, nachdem er seine Haftstrafe abgesessen hatte, wieder rausgekommen und hatte ein nicht ganz so leichtes Leben mehr. Aber das könnt ihr euch ja vorstellen. Schließlich hatte er jeden irgendwie ans Messer geliefert. Keiner wollte mehr mit ihm zu tun haben. Kaum jemand mochte ihn noch. Er lebte noch ein Jahr in Freiheit. Dann starb er bei einem Autounfall. Er war gerade mal Anfang 20. Was ist das für ein kurzes Leben, bitte? Was ist das für ein Scheißleben, bitte? Er saß so viele Jahre in Haft. Letztendlich hatte er nie richtig gelebt. Möge er in Frieden ruhen, aber Mitleid habe ich keins. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube nicht an Karma oder ähnliches. So, und das war's dann auch für diese Woche wieder. Sorry, dass diese Folge ein bisschen kürzer ist. Aber ich wollte dieses ganze Gerichtsding irgendwie in einen Topf packen und für immer irgendwie abschließen. Es gibt jetzt nichts mehr und ich hoffe, es kommt auch nichts mehr dazu, ehrlich gesagt. Leute, ich hoffe, diese Folge hat euch trotzdem gut gefallen. Ich hoffe, die letzten Folgen haben euch gut gefallen. Ich hoffe, ihr bewertet den Shit, ihr hört den Shit weiter an. Es würde mich mega freuen, wenn ihr das Ganze pusht. Zusätzlich streame ich fast jeden Tag auf Twitch. Da heiße ich Philips Ausstieg. Kommt rein, lasst uns rumalbern und einen Schwachsinn angucken, aber vor allem lasst uns auch gerne über eure Probleme reden. Ich habe es in letzter Zeit öfter gehabt, dass Leute in Twitch reinkamen, während ich gestreamt habe und einfach erzählt haben, was ihr Problem ist, was ihre Süchte, was ihre Nöte sind. Und wir haben tatsächlich für den einen oder anderen, vielleicht das Problem nicht lösen können, aber wir haben den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wir haben zum Beispiel für den lieben Nick eine Liste rausgesucht mit Ärzten in seiner Umgebung, die substituieren. Der Rest muss jetzt von ihm kommen. Leute, ich bin fast jeden Tag ab 20 Uhr online. Jeden Sonntag bin ich auf jeden Fall online, weil 20 Uhr kommt die neue Folge raus und vielleicht kommt ihr rein und erzählt mir euer Feedback. Jeden Mittwoch streame ich um 20 Uhr und lese euch die aktuelle Folge vor. Also quasi genau die, die du jetzt gerade gehört hast. Die lese ich dir am Mittwoch live vor bei Twitch. Kommt einfach rein, ich würde mich freuen. Ansonsten bin ich auch bei Instagram zu finden. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich schon längst. Falls nicht, da heiße ich Shora-Ausstieg. Und seit kurzem bin ich auch bei TikTok. Ich mag es eigentlich gar nicht richtig sagen. Aber ey, ich habe gestern ein Video hochgeladen. Das war mein erstes richtiges TikTok-Video und ich habe direkt 37.000 Aufrufe. Die Leute haben diesen Podcast hier richtig gepusht. Und weißt du was? Das kannst du auch machen, verdammt nochmal. Geh jetzt rein und push meinen Kram. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, macht nichts, was ich nicht auch machen würde und bleibt sauber.